Leben im Krieg, welche Perspektiven hat die Ukraine? Der Krieg in der Ukraine ist angesichts anderer Konflikte mit weitreichenden weltweiten Folgen in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt, aber er ist längst nicht zu Ende. Russland überzieht die Ukraine weiterhin mit Gewalt, mit einem Feldzug auch gegen das westliche Modell von Demokratie, Freiheit und regelbasierter Ordnung, das die Ukrainer anstreben. Ralf Füchs, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, besucht das Land regelmäßig und ist gerade von einem Besuch aus Kiew zurück. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Füchs, Ihr sechster Besuch seit Kriegsbeginn war das jetzt. Wie haben Sie die Stimmung in Kiew erlebt?
Sechster Besuch seit Kriegsbeginn, das bezieht sich auf die russische Großoffensive vom Februar 22. Tatsächlich hat der Krieg ja schon 2014 begonnen. Geht jetzt schon ins 12. Jahr. Und ich war damals schon 2014 erst auf dem Maidan und dann im Osten der Ukraine, als das alles so auf der Kippe war, ob vor allem die Ostukraine von Russland besetzt werden würde. Dann kam die Annexion der Krim. Und für mich ist auch interessant ein Vergleich zwischen damals und heute. Ja, damals war noch sehr viel die Rede von einer Spaltung der Ukraine in einen prorussischen, russisch sprechenden, kulturell mit Russland verbundenen Teil und einem westlichen, an europäischen Werten orientierten Teil. In der Soziologie sprach man noch vom Homo Sovieticus im Donbass, also in den großen monoindustriellen Städten. Und das ist heute vollkommen anders. Dieser Krieg war ein Schub, würde ich sagen, in der Nationenbildung für die Ukraine. Und er wird ja am erbittertsten im Osten der Ukraine ausgetragen. Da sind ganze Städte wie Mariupol in Trümmerfelder verwandelt worden mit Zehntausenden von Toten in der Zivilbevölkerung. Und da ist auch der Widerstand. Also die Ukraine ist heute trotz aller Leiden, trotz aller Entbehrungen geeinter, als sie das 2014 war. Und sie ist sehr viel entschiedener, ihre nationale Unabhängigkeit und Freiheit zu verteidigen. Gleichzeitig muss man sagen, und das war in vielen Gesprächen Thema, gibt es eine wachsende Müdigkeit. Manche sprechen von Erschöpfung. Der letzte Winter war extrem hart mit den häufigen Stromausfällen. Keine Heizung bei minus 15 Grad. Die systematischen Angriffe Russlands auf die Energieversorgung. Steigende Preise und natürlich auch wachsende Friedhöfe, die Verluste an der Front, die Toten im Hinterland. Das alles nagt an der Energie der Menschen und trotzdem ist die Widerstandskraft nicht gebrochen.
Wie kommt das? Man sollte ja meinen, dass gerade diese lange Distanz, Sie sprechen schon vom 12. Kriegsjahr zu Recht, gerade über diese lange Distanz hätte ja eigentlich so eine Zermürbung einsetzen können. Woher nehmen die Ukrainer diese Resilienz, wie man auf Neudeutsch sagt?
Es gibt ja eine lange Tradition des Unabhängigkeitsstrebens der Ukraine. Die hat immer wieder versucht, ihre nationale Eigenständigkeit zu behaupten, sei es gegen Russland, aber auch gegenüber Polen und gegenüber dem Deutschen Reich. Das sitzt sehr tief und die Ukrainer gelten als ein ziemlich wehrhaftes Volk. Ich glaube, dass gerade umgekehrt, weil sie jetzt so viele Opfer gebracht haben für ihre Selbstbestimmung, sind sie nicht bereit, sich zu unterwerfen. Ja, dieser Punkt ist überschritten. Es gibt natürlich, wie in jedem Krieg und in jeder Gesellschaft, gibt es innere Spaltungslinien. 7 bis 8 Millionen Menschen haben das Land verlassen. Das sind hauptsächlich Frauen mit Kindern, ältere Menschen, aber auch einige hunderttausend Männer im wehrfähigen Alter, die nicht nur aus Angst um ihr Leben, was ja ein zutiefst verständliches Motiv ist, sondern aus allen möglichen Überlegungen, berufliche, familiäre Gründe, das Land verlassen haben. In der Ukraine selbst gibt es auch Spannungen zwischen denen, die an der Front kämpfen und ihren Familien und denen, die weiter ihr ziviles Leben führen, soweit die russischen Bombardierungen das erlauben. In Kiew sind die Cafés voll, die Restaurants. Ja, man fragt sich, was haben diese Leute mit dem Krieg zu tun? Wie gehen sie damit um? Das ist natürlich völlig verständlich, gerade die Jungen, dass sie versuchen, ihr Leben weiterzuführen. Aber der Widerstandsgeist ist immer noch groß genug, damit die Ukraine sich an der Front behaupten kann. Die hat sich ja stabilisiert, die bewegt sich kaum noch. Auch aufgrund der überwältigenden Präsenz von Drohnen. Jede Art von Mobilität an der Front, jede Verlegung von Truppen ist mit einem hohen Risiko verbunden, weil die Überwachungsdrohnen und die Satelliten sofort in der Lage sind, solche Bewegungen zu identifizieren. Und dann werden sie mit ganzen Drohnenschwärmen attackiert. Drohnen haben tatsächlich auch zum Teil Soldaten ersetzt. Die Ukrainer sind inzwischen sogar so weit, dass sie selbstfahrende Kampfroboter einsetzen. Also sie versuchen, Menschenleben zu schützen durch den Einsatz von Technik und damit auch ihre zahlenmäßige Unterlegenheit gegenüber der russischen Armee zu kompensieren. Und das ziemlich erfolgreich. Und sie sind zunehmend in der Lage, sogenannte Deep Strikes auszuführen, also Drohnen und auch Raketenangriffe tief ins russische Hinterland, 1500 Kilometer hinter der Front, auf Rüstungsbetriebe, auf militärische Einrichtungen und auf die russische Ölindustrie. Im April war etwa ein Drittel der russischen Ölexporte lahmgelegt durch ukrainische Angriffe. Und das gibt den Ukrainern auch gewisses Selbstbewusstsein, dass sie in der Lage sind, sich jetzt nicht nur unter großen Opfern zu verteidigen, sondern zumindest punktuell zum Gegenangriff überzugehen.
Das klingt, als hätten die Ukrainer sich auch in ein Leben im Krieg eingerichtet. Stimmt das? Sie haben ja auch mit Abgeordneten, Regierungsmitgliedern, Experten und so gesprochen. Sehen die ein baldiges Ende des Krieges oder Möglichkeiten dazu?
Kaum. Es gibt so gut wie keine Erwartungen in einen raschen Verhandlungsfrieden, weil Russland noch nicht, vielleicht sogar noch lange nicht an dem Punkt ist, ernsthaft abzugehen von den Zielen, die Putin von Anfang an bis heute verfolgt. Es geht ja nicht nur um die Eroberung des Donbass, sondern das eigentliche Ziel ist, die Ukraine wieder in das russische Machtgefüge zu zwingen. Sie, um es drastisch zu sagen, wieder zu einer russischen Kolonie zu verwandeln. Selbst wenn sie formal unabhängig bleibt, sie aber ähnlich wie Weißrussland unter russische Oberhoheit zu bringen. Das war das erklärte Ziel Putins, sogar schriftlich formuliert, schon vor der großen Invasion 2022. Und das ist bis heute das Motiv. Und das ist den Ukrainern vollkommen klar. Sodass es kaum Raum für Kompromisse gibt. Worin sollen sie bestehen? Ja, dazwischen, die Ukraine muss sich dem russischen Willen beugen und der Verteidigung der Souveränität und Selbstbestimmung der Ukraine.
Putin denkt ja ganz offensichtlich in Kategorien von Stärke und Schwäche, von Nullsummenlogik. Man kann diesen Krieg also, wenn ich Ihnen folge, nur in Putins Logik beenden.
Ja, nur durch eine Politik der Stärke, die Russland an den Rand einer Niederlage bringt. Erst wenn Russland selbst militärisch und ökonomisch so massiv unter Druck kommt, dass die Weiterführung des Krieges zu einem Risiko für die Herrschaft Putins wird. erst dann ist aus Sicht der Ukrainer und auch aus meiner Sicht der Punkt gekommen, wo überhaupt zumindest ein Waffenstillstand, ein anhaltender Waffenstillstand, nicht für 2 Tage, möglich wird. Ja, und ob es dann gelingt, irgendein politisches Abkommen zu schließen, das ist ausgesprochen zweifelhaft, jedenfalls solange das Putin-Regime an der Macht ist, sondern dann geht es darum, die Ukraine so stark zu machen und sie mit so verlässlichen Sicherheitsgarantien auszustatten, dass Abschreckung wirkt. Das, was wir versäumt haben vor 2022, Abschreckung aufzubauen gegenüber Russland.
Danach sieht es jetzt aber schon gar nicht aus, zumal die USA gerade angekündigt haben, dass sie zum Beispiel Soldaten aus Deutschland abziehen wollen, dass sie Mittelstreckenraketen gar nicht erst stationieren wollen. Das hat dann ja indirekt auch Folgen für die Ukraine, oder?
Das ist eine schwierige Situation jetzt gerade in dieser Übergangsphase. Präsident Zelensky, wenn man seinen öffentlichen Statements zuhört, hat er seine Sprache verändert. Er hat zunächst versucht, Trump irgendwie zu besänftigen, ihn irgendwie im Boot zu halten. Und jetzt geht es darum, die USA möglichst schnell zu ersetzen durch eigene Waffenproduktion. Also die Ukraine ist inzwischen ja auch in der Lage, Lenkwaffen mit großer Reichweite herzustellen. Mit Unterstützung der Europäer. Da ist das zentrale Stichwort Rüstungskooperation, also die Zusammenarbeit zwischen europäischen Rüstungsfirmen und ukrainischen, sei es in der Drohnenproduktion oder in der Produktion von Artilleriemunition. Weiterhin auch Waffenlieferungen aus Europa, obwohl da die Reserven langsam auch dünn werden. Trotzdem würde ich sagen, unsere entscheidende Verteidigungslinie ist in der Ukraine. Da muss man jetzt die verfügbaren Waffen einsetzen. Und die Ukraine ist dazu übergegangen, fand ich eine wirklich beeindruckende diplomatische Offensive von Zelensky in den letzten Wochen, neue Verbündete zu suchen, neue Allianzen zu schließen, sei es mit Saudi-Arabien, anderen Golfstaaten, Indien, Türkei. Also sie versuchen, das Umkippen der USA zu ersetzen durch ein neues Netzwerk von internationaler Kooperation.
Und zwar, indem sie gezielt ihre Rüstungsindustrie für den Export öffnen.
Die Exportmöglichkeiten sind natürlich begrenzt, weil sie zu ihrer eigenen Verteidigung den allergrößten Teil ihrer Produktionskapazitäten brauchen. Aber sie können Know-how exportieren. Das heißt,
So wie nach Deutschland.
Ja, der Blick auf die Ukraine hat sich verändert. Das ist jetzt nicht mehr das arme Land, das jetzt Hilfe braucht, sondern man erkennt jetzt die Stärken.
Könnte das nicht auch kontraproduktiv sein? Also zum Beispiel, wenn wir die Debatte um den Marschflugkörper Taurus sehen, auf dessen Lieferung ja immer noch gedrängt wird. Ist der denn angesichts dieser innovativen Militärtechnologie der Ukrainer noch nötig? Wir sehen ja auch, dass die Ukrainer, Sie haben es selbst gesagt, noch Russland in der Tiefe treffen können.
Aber natürlich würde es helfen. Der Taurus ist schon eine sehr hochgerätige Waffe, soweit ich das als Nicht-Militär beurteilen kann, sowohl im Hinblick auf seine Reichweite, seine Durchschlagskraft, die Fähigkeit, das feindliche Radar zu umgehen, würde helfen, um den Preis, den Russland für diesen Krieg bezahlen muss, hochzutreiben. Deshalb plädiere ich nach wie vor mit den kleinen Einfluss, den wir vielleicht in der Öffentlichkeit noch haben, dafür Taurus zu liefern. Aber das Kalkül wird jetzt natürlich zunehmend, wenn die USA die zugesagten Tomahawk-Marschflugkörper und die ballistischen Raketen nicht liefern, dann brauchen wir Taurus für unsere eigene Selbstverteidigung, also für die Abschreckung gegenüber Russland.
Und darüber hinaus argumentiert die Bundesregierung ja auch mit Eskalationsrisiken, Bündnisabstimmung,
ich glaube,
genau
das ist
wie ihre
weniger,
Vorgängerin.
Ich glaube, das hat abgenommen. Also diese alte Furcht, Das fing ja an damit, soll man Schützenpanzer liefern, soll man Leopard liefern? Am Anfang überhaupt die Diskussion um offensive Waffen, ja, das Provokation gegenüber Russland, Eskalationsrisiko. Ich glaube, das Argument hat sich erschöpft. Und jetzt greift doch zunehmend die Einsicht um sich, dass man Russland nur durch eine Politik der Stärke beeindrucken kann, dass es um Abschreckung geht und nicht um Appeasement.
Aber in der die deutsche Gesellschaft zum Beispiel, die hat mit Blick auf Russland und auf Putin ja erstaunlicherweise viel weniger, ja, ist viel weniger geschlossen, als die politische Mitte oft nahelegt. Es gibt erstaunlich viel Verständnis immer noch für Russland. Immer wieder heißt es, gerade jetzt braucht es diplomatische Initiativen Richtung Moskau. Erstaunt Sie das, dass sich das so hält?
Ja und nein. Also es ist einerseits schon sehr merkwürdig aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt mit Russland gemacht haben, schon über doch viele Jahre. Und gleichzeitig ist mir schon bewusst, dass es doch ein sehr spezielles Verhältnis gibt zwischen Deutschland und Russland, sagen wir zwischen vielen Deutschen und Russland. Das ist so eine merkwürdige, tiefsitzende Mischung aus Furcht vor Russland, Russlands Sentimentalität, also diese Vorstellung der Seelenverwandtschaft. Ja, wir sind beides große Kulturnationen und Goethe und Tolstoi und Beethoven und Tschaikowski und das Bolschoi-Ballett. So dieser Russland-Kitsch, würde ich sagen, der tief bei uns sitzt. Auch Schuldgefühle spielen dabei eine Rolle. Ja, das in dem Wissen, was die Wehrmacht und die SS angerichtet haben in der Sowjetunion. Das ist ja der merkwürdige Punkt. Ja, das ganze Schuldbewusstsein über die deutschen Verbrechen im Osten, im Zweiten Weltkrieg, richtet sich auf Russland und nicht auf die Ukraine oder Polen oder Weißrussland.
Die meisten Verheerungen stattgefunden.
Ja, die proportional die größeren Opfer erlitten haben in diesem Krieg und die sich ja auch aktiv beteiligt haben dann am Kampf gegen den Nationalsozialismus. Das ist ein richtiges gespaltenes sein Geschichtsbewusstsein. Ich begegne oft in Diskussionen diesem Argument, aber die 27 Millionen toten Russen. Nein, das waren nicht alles Russen, es waren überwiegend nicht russische Nationalitäten. Und wenn es eine historische Verantwortung gegenüber Russland gibt, dann gibt es sie erst recht gegenüber der Ukraine, in der Deutschland gewütet hat, ja, mit den Zwangsarbeitern, mit der Ermordung der ukrainischen Juden, mit dem Versuch, die Ukraine zu versklaven. Das war das Ziel Hitlers, die Ukraine zu einer Kornkammer für das Deutsche Reich zu machen mit deutschen Kolonialbauern. Und davon gibt es wenig Wissen offensichtlich.
Obwohl es inzwischen Literatur dazu gibt.
Jede Menge, ja. Aber ich glaube, viele Menschen, das scheint so ein bisschen in unserer Natur zu liegen, wollen nur das hören, was sie glauben wollen. So, es gibt einen Filter in der Wahrnehmung von Informationen.
Herr Füchs, Sie haben ja vorhin beschrieben, dass es Russland nicht gelungen ist, die ukrainische Gesellschaft in diesen langen Jahren des Krieges zu spalten. Dass die ukrainische Gesellschaft im Gegenteil in ihrem Ziel in diesem Krieg geeinter ist als früher. Aber Russland hat ja neben der Ukraine auch Westeuropa ins Visier seines hybriden Kriegs genommen, so mit Desinformationskampagnen, auch Anschlägen auf Infrastruktur und so weiter. Wo sehen Sie denn da die größte Gefahr? Sind wir leichter anfällig für so einen hybriden Krieg?
Ja, weil es für uns neu ist, sich dieser Herausforderung zu stellen. Nicht die russischen Angriffe sind neu. Also ich erinnere mich, meine Frau war derzeit Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Der erste große Hackerangriff auf den Bundestag war 2014. Und die Spuren gingen damals schon ganz klar nach Russland, paramilitärische Hackergruppen. Aber das ist alles unter den Teppich gekehrt worden, weil es so unbequem war. Ja, und die Ermordung von russischen Oppositionellen, von Tschetschenen in Berlin, Desinformationskampagnen über Russia Today und seine Satellitenmedien. Das alles hat schon eine sehr viel längere Geschichte, aber jetzt erst wird offenbar deutlich, dass das System hat, ja, dass Russland systematisch darauf abzielt, die europäischen Demokratien zu destabilisieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir entsprechende Angriffsflächen bieten. Also die Handlungsfähigkeit der europäischen Demokratien, das ist der Schlüssel, nicht nur verteidigungspolitisch, sondern auch im Hinblick auf Wirtschaft, auf die nötigen Sozialreformen, auf Klimapolitik. Wenn es da Anzeichen von Schwäche gibt, dann greift die russische Propaganda ganz gezielt an, um Spaltungslinien zu vertiefen und Misstrauen in die Demokratie zu sehen. Und wir sehen, dass viele europäische Regierungen labil sind. Ja, jetzt ist in Rumänien gerade wieder eine Regierung der Mitte gestürzt worden von Sozialisten und Ultranationalisten. Bulgarien ist bei der letzten Parlamentswahl eine russlandfreundliche Partei, hat die Mehrheit bekommen. In Polen gibt es Spannung zwischen Präsident und Regierung, aber auch im Westen. Wer weiß, was bei den französischen Wahlen passieren wird. Also wir müssen die Demokratie von innen stärken. Das ist der Schlüssel, um auch nach außen wehrhaft zu sein.
Gehen wir nochmal, ich möchte noch einmal einen Punkt, die Ukraine selbst betreffend ansprechen, nämlich die militärischen Bedingungen. Die Ukraine plant ja eine Reform ihrer Streitkräfte, um Personalmangel und Erschöpfung entgegenzuwirken. Sie haben vorhin schon davon gesprochen, wie kräftezehrend der Krieg eben ist für die Soldaten. Es soll dann gerechtere Bezahlung geben, häufige Rotation. Ist das realistisch?
Es ist nötig, ja, aber hängt von den verfügbaren Ressourcen ab. Den finanziellen Ressourcen, um zum Beispiel den Sold erhöhen zu können, aber natürlich auch den personellen Reserven, um mehr Rotation zu ermöglichen zwischen den Kampftruppen und den Reserven. Viele Soldaten sind tatsächlich seit 2022 im Einsatz. Das ist eine wahnsinnige Kraftanstrengung, auch psychologisch. Und das hängt sehr stark von der Unterstützung Europas ab. Mit den 90 Milliarden Kredit, der jetzt endlich doch die letzten Hürden passiert hat nach der Abwahl von Orbán in Ungarn, gibt es eine gewisse Grundfinanzierung für die Ukraine, aber das alleine reicht nicht aus. Dieser Kredit darf nicht dazu führen, dass die binationalen Hilfen, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine heruntergefahren wird. Ja, die ist für sie überlebenswichtig, nicht nur wegen der enormen Kriegskosten, sondern auch um die staatlichen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und damit auch die Motivation zum Bleiben. Es geht ja darum, wie überzeugt man die Menschen in der Ukraine zu bleiben, statt zu sagen, ich suche jetzt nach einem sicheren Hafen.
Zum Beispiel in Deutschland.
Zum Beispiel in Deutschland mit relativ komfortablen Bedingungen, Stichwort sagen Bürgergeld. Und dafür muss man die Lebensbedingungen in der Ukraine verbessern und vor allem auch die Bedingungen für Soldaten und für die Veteranen und ihre Familien. Dazu gehören Rehabilitationsprogramme für Verwundete, bessere finanzielle Unterstützung von Familien gefallener Soldaten. Also wir können durchaus und müssen mehr tun, um die Ukraine zu stabilisieren in unserem ureigenen Interesse, weil wenn die Ukraine fällt, dann ist Feuer unter dem Dach in Europa.
Vielen Dank, Herr Füchs. Ralf Füchs ist Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Das Gespräch über seinen jüngsten Besuch in der Ukraine führte Sabina Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast von RBB24.